Heute ist der Predigtext aus dem Matthäusevangelium Kapitel 20. Eine von diesen vielen Gleichnisreden von Jesus. Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter anzuwerben für seinen Wein. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Denar als Tagelohn, sandte er sie in seinen Wein. Und er ging aus um die dritte Stunde, dazu eine kleine Anmerkung, im Orient wird die Zeit, zumindest damals die Zeit anders gezählt als bei uns, nicht von Mitternacht an, sondern vom Sonnenaufgang an. Die dritte Stunde nach Sonnenaufgang ist also 9 Uhr. Und er sah andere auf dem Markt Müsig stehen und sprach zu ihnen, geht auch ihr hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die 6. also mittags und um die 9. also nachmittags 3 Uhr Stunde und tat dasselbe. Um die 11. Stunde aber, also nachmittags 17 Uhr, und Jesus sagt an anderer Stelle, sind ja Stunden des Tages, nicht 12, also der Tag wurde bis 18 Uhr gerechnet. Um die 11. Stunde aber ging er nochmals aus und fand andere stehen und sprach zu ihnen, was steht denn den ganzen Tag müßig herum? Da sprachen sie zu ihm, es hat uns niemand angeworben. Er sprach zu ihnen, geht auch ihr hin in den Wein. Als es aber Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter, gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen die um die 11. Stunde angeworben waren und jeder empfing seinen Denar. Als auch die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen, und sie empfingen auch an ihrem seinen Denar. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und die Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Denar? Nimm, was dein ist, und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du darum scheel, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten die Letzten. Schwierige Texte, oder?
Ja, immer wieder. Weil, darf ich was sagen?
Ja.
Weil man könnte denken, man kann das zum Anlass nehmen, okay, wenn ich heute mich noch nicht für Jesus entscheide, dann eben, ja, ganz kurz vorm Schluss. Ich kriege ja die gleiche Güte wird mir ja von Gott gewährt, wie auch anderen, die eher kommen.
Zu denken nur faule Leute.
Genau. Aber ich meine, das wäre vielleicht eine Entschuldigung für diejenigen.
Ich kann ja noch warten.
Nein. Dieser Gedanke funktioniert schon deswegen nicht, weil sie sich gar nicht entschieden haben. Sie sind angeboren. Die Initiative ging in keinem Fall von dem Arbeiter, sondern immer von dem Arbeitgeber.
Also die standen ja schon bereit und haben eigentlich gewartet.
Das Elend war, diese Leute, die haben den ganzen Tag sinnlos umgestanden. Einen Tag ihres Lebens verloren. Und das Gleiche geht ja anders los. Das Erste, was mir auffällt, die Arbeit im Reich Gottes ist eine schwere Arbeit. Gestern Abend war ich mit Reinhard auf einer Baustelle in Mescherin. Das ist ein Grundstück am Oderhang. Wer schon mal dort war, weiß, dieser Ort liegt. Einerseits am Fluss und andererseits einen ganz steilen Berg. Und dieses Grundstück ist ungefähr 20 Jahre nicht mehr gepflegt worden. Und dieser Berg ist total zugewachsen. Da stehen ein paar einzelne Obstbäume dazwischen, aber die meisten davon sind schon abgestorben. Und dazwischen ist alles voller Gestrüpp. Und wir haben uns gestern angeguckt, ob man diesen Hang irgendwie nutzbar machen kann. Und haben miteinander beraten und haben eine ziemlich hohe Summe sagen müssen, was das kostet, dass man das wieder in Ordnung kriegt. Und die Idee war, wie man diesen Hang nutzt, also es kam auf beide Seiten auf die gleiche Idee, dass man am besten mal macht einen Weinberg dort. Das ist so schön steil, so im Süden gelaufen.
Ja.
Und unten am Stall ist schon ein Weinstock. Dann könnte man diesen Berg nutzen. Aber wer diese Arbeit machen muss, der muss sich quälen, weil den ganzen Tag so schief steht. Und das ist das Erste, was ich aus diesem Gleichnis lerne. Die Arbeit im Reich Gottes ist keine Spaßarbeit. Man muss dafür keine Vergnügungssteuer bezahlen. Vergnügungssteuer muss man bezahlen für Sachen, die einfach nur zum Spaß sind, die nicht notwendig sind. Diese Arbeit ist ohne Vergnügungssteuer. Und der Hausherr geht früh am Morgen. Früh am Morgen heißt, wenn jemand um 6 geht und sucht die Arbeiter für diesen Tag zusammen, dann ist er selber schon noch vorher wach. Er geht sehr frühzeitig und er geht vormittags und er geht mittags und er geht nachmittags und er geht auch nochmal am Abend. Und immer sind zu wenige für die Arbeit. Das ist das Zweite, was wir daraus lernen. Erstens, die Arbeit im Reich Gottes ist schwer. Und zweitens, es fehlen immer Mitarbeiter. Gott hat also immer mehr zu tun, als Menschen bereit sind zu tun. Das, was als Lohn vereinbart war, war damals diese übliche Tagzeit. Das ist relativ viel, aber es war auch länger Arbeitszeit als heute. Wir sind heute offiziell in den meisten Branchen nach 8 Stunden fertig, manche schon nach 7 Stunden. Und das nennt man dann Vollbeschäftigung. Vollbeschäftigung bei Gott vollzieht sich normalerweise über 12 Stunden am Tag. Und ich sage das deswegen, weil Jesus diese Sachen mehrmals an verschiedenen Stellen aufgreift. Eben. Sind ja Stunden des Tages nicht böse. Wirket, solange es Tag ist. Das bedeutet drittens für uns, es ist klug, wenn wir die geeignete Zeit komplett nutzen, um darin Gott zu dienen. Und doch gibt es Unterschiede. Und das ist das Vierte, und das, denke ich, ist am schwierigsten zu lernen. Der Hausherr verhandelt mit denen, die arbeiten wollen. Es ist keine gezwungene Arbeit. Erstens über die Aufgabe, zweitens über die Belohnung. Und sie werden sich einig. Ja, für den ganzen Tag Arbeit einen gerechten Lohn. Und dann fangen die Leute an. Und es wird, und das ist das Fünfte, es wird eine Sache klar gemacht, dass es eine Lohnvereinbarung, aber keinen Leistungslohn gibt. Also nicht wer schneller arbeitet, wer erfahrener ist, wer jünger ist oder älter ist, kriegt mehr. Sondern alle kriegen dieselbe Belohnung für ihren persönlichen Einsatz.
Um bloß nochmal auf die Stunden zurückzukommen. Die ersten Arbeiter haben jetzt von früh um 9 bis abends um 6.
Von früh um 6 bis abends um 6.
Ja. Von früh um 6.
Ja. Das ist der normale Arbeitstag gewesen. Und wieder an anderer Stelle heißt es, wenn jemand, also da geht es um Herr und Knecht sein, wenn also ein Angestellter zum Beispiel für seinen Herrn am Abend gearbeitet hat, dann kommt er nach Hause, dann dient ihm nicht der Chef und sagt, hast du einen Tag gearbeitet, kriegst du jetzt Armut von mir, sondern dann erwartet er, dass er den Chef bedient. Das heißt, die 12 Stunden sind ihr das Untere, nicht das Obere.
Man kann das gut vergleichen mit damals, wie das war in der DDR-Zeit. Erst ist man arbeiten gegangen und nach der Arbeit hat man sein eigenes Flugzeug versorgt und das dann
weitergekommen. Genau. Ja, die nächste Sache ist, die, nur die, sich frühzeitig rufen lassen, verhandelt. Steht ganz klar, Vers 2. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über den Tageslohn, sandte er sie in den Wein. Erst der Lohn, dann die Aufgabe. Und ich sage das wirklich, ich denke, das ist bis heute auch so. Nur wer sich frühzeitig als Kind, als Jugendlicher entscheidet, Gott zu dienen, hat diese Verhandlungsoption. Nur die sich frühzeitig rufen lassen, können über den Lohn eine Vereinbarung treffen. Und das ist das Nächste, was wir sagen können. Wenn wir uns geeinigt haben, dann gilt diese Vereinbarung. Gott hält sich an sein Wort und kann dann damit rechnen, dass wir das ebenfalls haben. Dieses Prinzip begegnet uns schon im Alten Testament. Dort heißt es, keiner muss ein Gelübde ablegen. Aber wenn wir das tun, dann sind wir daran gebunden. Wir haben gestern im Seminar ganz kurz die Geschichte von Jephtha angesprochen, von einem der Richter, der gesagt hat, Gott, wenn du mir den Sieg gibst, dann gebe ich dir als Opfer das Erste, was aus meinem Haus kommt. Wer weiß, wie die Geschichte weitergeht?
Seine einzige Tochter
kommt dem Vater entgegen und beglückwünscht ihn. Und er sagt, heute machst du auf dem Tag des Sieges für mich den traurigsten Tag. Und dann beeindruckt mich der Glaube und der Gehorsam dieses Mädchens. Ich sage, Vater, wenn du dir das Versprechen gegeben hast, ich bin bereit. Aber wenn du mir die Erlaubnis gibst, gib mir noch ein paar Tage Zeit, da will ich mich von meinen Freunden verabschieden. Das bedeutet für uns, wir müssen vor Gott keine Versprechen geben. Wenn wir Sabbat gegeben haben und die Taufe ist ein Versprechen, nämlich mein Leben unter der Herrschaft Jesu zu führen, dann sind wir an dieses Versprechen gebunden. Also dann ist das Schwierige zu lernen für uns, dass vor Gott sein Wort und mein Wort wichtiger ist als der Vergleich mit anderen. Weil menschlich sind es Vergleiche immer miteinander. Weil zwischen Menschen wirklich immer andere Regeln gelten. Von kleinen Kindern an kann man das beobachten. Warum darf der und ich nicht? Warum muss ich und sie braucht mich? Und dieser Zwang, sich mit anderen zu vergleichen, den bringen viele Menschen auch mit in ihr Leben als Christen. Ich habe doch mehr gemacht. Ich habe doch den wichtigeren Dienst. Oder genau auch andersrum. Ist doch egal, meint sich doch sowieso umsonst. Ich werde nie so gut wie jemand anderer. Und da gelten bei Gott andere Regeln. Welche? Was sind die Regeln bei Gott?
Am Ende kriegen sie alle gleich viel.
Ja.
Das ist nicht die Regel. Ne?
Nee, das ist jetzt erstmal hier, was ich sehe.
Das ist, da merkt man, dass du das versuchst, mathematisch zu deuten.
Versuchen, ne? Plötzlich doch.
Nee, sondern Gott sieht jeden Menschen als Einzelperson. Gott hat für jeden seinen individuellen Plan und Aufgabe.
Will ich noch nicht mal sagen, nee, ich glaube nicht. Sondern das Erste ist, Gott ist der Schöpfer. Gott ist der Schöpfer. Das hört sich so einfach an, aber ist im Alltag so schwer zu begreifen. Wir können mit Gott verhandeln und er wird sich dabei an seine Zusagen halten. Aber wir können nicht unsere Sicht oder unsere Ideen bei ihm durchsetzen. Gott ist hundertprozentig fair. Aber diese Fairness entspricht seiner Weise und nicht unserer. Und die Gerechtigkeit Gottes ist dadurch gekennzeichnet, dass er sich an sein Wort hält. Das ist extrem wichtig für uns. Die Gerechtigkeit Gottes können wir nicht daraus erkennen, wenn wir uns oder sein Handeln mit dem Handeln an anderen vergleichen. Sondern die Gerechtigkeit Gottes kann man daran erkennen, dass er sich an sein Wort hält. Und guck mal, die Zweiten, die er ruft, geht auch ihr hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Die verhandeln nicht mehr. Die sind froh, dass noch jemand sie nimmt, dass noch jemand sie braucht. Vers 3 und 4. Die ersten Verhandlungen. Und werden sich einig. Die Zweiten gehen an die Arbeit und die kriegen das Versprechen, Sie werden fair behandelt. Sie kriegen in Ordnung. Und die Dritten und die Vierten ist genauso. Und beim fünften Mal, also kurz vor Feierabend, geht er wieder und sucht. Warum hat er Langeweile?
Es ist so viel zu tun.
Wer in der Landwirtschaft mal gearbeitet hat, weiß, es gibt für alles nur eine gelegene Zeit. Und wenn ich die verpasse, dann ist die ganze Ernte ausgefallen. Ich bin Gott sei Dank wirklich von ganz klein an noch so aufgewachsen. Vom dritten Lebensjahr an haben wir neben Bauern gewohnt. Und meine ganze Kindheit, bis ungefähr zu dem Alter von Puja, konnte ich jeden Tag beobachten, wie diese Prozesse in der Landwirtschaft sind. Und im Erzgebirge, zumindest in meiner Kindheit, ist das noch ein sehr hartes Wetter. Es hindert immer viel Schnee, sehr lang, immer bis zum Mai, Ende August immer schon die ersten Fröste gehabt. Die Zeit, was zu ernten ist, ganz dick. Und unser Nachbar hatte Milchkühe und das normale Futter für die waren Rüben und Heu. Und jedes Jahr war der Kampf, das Heu rechtzeitig zu ernten und trocken einzulagern. Und wir haben als Nachbarn oft mitgeholfen, weil das Wetter im Erzgebirge sehr schlecht ist, oft wochenlang Regen. Ich erinnere mich an einige Jahre in meiner Kindheit, da ist der Sommer echt ausgefallen. Hat 2 Monate durchgeregnet, Tag und Nacht. Und das war für solche Bauern richtig eine Katastrophe. Weil die das Winterfutter irgendwie in diese kurzen Zeitspanne dann vorbereiten mussten. Jedes Jahr habe ich als Junge mitgefiebert, war aufgeregt, ob sie das schaffen, das Heu trocken einzukriegen. Und die Bauern haben dann an so guten Tagen so viel und so schnell gearbeitet. Und manchmal konntest du ja sehen, wenn so ein Unwetter aufzieht, dann hat der Bauer sein Pferde gepeitscht, dass die mit dem vollen Wagen nach Hause rennen, damit man das Heu noch trocken hat. Deswegen, ich kann diesen Mann gut verstehen, dass er bis zum Abend guckt, ob er noch Menschen findet, die mithelfen, dass die Sache in der richtigen Zeit fertig ist. Und ihr Lieben, so wichtig ist die Arbeit im Reich Gottes. Das ist dringend. Das liegt Gott am Herzen. Die Ernte bei Gott sind nicht Früchte, die irgendwo auf dem Feld wachsen. Das sind Menschen, die gerettet werden. Und es gibt dazu eine hilfreiche Regel. Und die heißt, Gott lässt Menschen in großer Geduld reifen. Wenn er sie aber ruft, fordert er eine unwiderrufliche Entscheidung. Nochmal, jeder Gläubige braucht eine Zeit des Reifens und der Ausbildung. Und vom Alten bis zum Neuen Testament kann man das sehen. Die Ausbildung von solchen Leuten, die frühzeitig von Gott benutzt oder in den Dienst gerufen werden, beginnt eigentlich oft schon in der Kindheit. Und zwar durch schwierige Lebensumstände. Ich greife einfach mal so 3-4 Beispiele aus. Da ist Josef von allen seinen Brüdern gehasst. So sehr, dass sie bereit sind, ihn umzubringen und dass der Älteste sein Leben nur dadurch retten kann, dass er ihn als Sklaven verkauft. Und das war die Vorbereitung, dass Gott ihn frühzeitig auch gebraucht hat. Nächste Beispiel ist Mose, schon als Baby von den Eltern getrennt und mit 3 Monaten in Pflege gekommen und eigentlich ohne seine eigene Familie groß geworden. Dass er so heftig reagiert und so sehr seine Wurzeln sucht, dass er in Ägypten erschlägt, hängt garantiert auch damit zusammen, dass er ohne diese Sicherheit aufgehört. Oder Samuel, als in sehr schwierigen Familienverhältnissen groß geworden ist, Vater hat 2 Frauen, die sich überhaupt nicht verstehen, seine Mutter kann kein Kind kriegen, um überhaupt aus dieser Schande der Kinderlosigkeit rauszukommen, da gibt es ja Gottes Versprechen, sie gibt das Kind an ihn. Und kaum ist er abgestillt, als er noch ein sehr kleiner Junge, wächst er bei einem alten, blinden Pflegevater auf, der schon seine eigenen Söhne nicht richtig aus dem Herzen hat. Oder David, der Jüngste, wahrscheinlich auch aus einer fremden Beziehung, gehasst und ausgestoßen. Und nicht nur von der eigenen Familie, sondern auch jahrelang in dem Dienst, zu dem Gott ihn berufen hat. Verfolgt, ohne Heimat. Wenn du also willst, dass Gott dich rechtzeitig gebrauchen kann, dann beginnt es damit, dass du anfängst zu danken für die Schwierigkeiten, mit denen du groß geworden bist. Und das ist bei jedem was anderes. Ich sage das mal bei mir. Ich war ganz viel krank als Kind. Ich habe ganz jung meine Mutter verloren. Ich konnte bis zu meinem 15. Lebensjahr ganz schlecht sehen. Und alle haben mich deswegen verachtet und gehasst, dass ich so ungeschickt bin. Von der 5. Klasse an wurde ich um meines christlichen Weges an benachteiligt. Von klein an ist ungefähr jedes Jahr jemand aus meiner engen Verwandtschaft gestorben. Ich habe so viel geweint, dass ich, nachdem meine Mutter gestorben war, und das war kein ruhiger, friedlicher Tod von jemand Altem, sondern ein Todeskampf durch eine sehr schwere Erkrankung, dass ich viele Jahre lang keine einzige Träne mehr hatte, weil ich gedacht habe, was soll mich noch verletzen? Erst als ich gemerkt habe, dass ich anderen Menschen gegenüber ganz hart geworden bin, habe ich Gott gebeten, bitte gib mir meine Empfindsamkeit wieder zurück. Und das wird bei jedem was anderes sein. Homer ist fast 10 Jahre von ihren Eltern getrennt aufgewachsen. Und der war zuständig und der war zuständig. Und die haben sie unter Druck gesetzt und die haben abends verachtet. Und das hinterlässt Spuren in unserer Seele. Aber ist hier nicht ein Zeichen, dass jemand frühzeitig berufen wird, von Anfang an Gott zu dienen. Und dann kriegt man den Lohn, den Gott versprochen hat. Und dann sieht man andere und denkt, die haben ja gar nicht so was Schweres erlebt wie ich. Warum hat denn Gott das Gleiche für die? Oder man denkt, die kriegen jetzt so viel Lohn, wie ich mit Gott verabredet habe, dann kriege ich bestimmt noch viel mehr. Ist so, so denken wir doch, oder? Wie diese Geschichte endet, ist ebenso lehrreich wie frustrierend. Und ich meine nicht vom Ergebnis, sondern wie sich diese Sache auflöst. Der Hausherr lässt den Lohn austeilen und fängt mit denen an, die zum Schluss gekommen sind. Die waren bestimmt überrascht. Aber die waren auch besonders eifrig gewesen. Warum ist das so? Das ist nicht nur eine Behauptung von mir, das ist eigentlich logisch.
Weil sie so dankbar waren, ja?
Nee. Nein, wenn jemand wie damals ein Tagelöhner ist, dann hat er am Abend für sich und seine Familie genauso viel, wie er an dem Tag gearbeitet hat. Er kriegt genauso viel Lohn, wie er gearbeitet hat. Wenn, wie damals, ein Mensch ein Tagelöhner ist und nicht wie wir das in Deutschland kennen, man kriegt nur das Monatsgeld, dann ist, wenn man nicht eine Arbeit gefunden hat, der Abend eine Katastrophe. Ich kenne das, ich kann das in Osteuropa beobachten, bis heute. Wenn da jemand ist mit 8 Kindern, mit 10 Kindern, mit noch mehr Kindern, dann sind die Männer im Sommer und im Herbst glücklich. Da können sie auf dem Bau arbeiten, da können sie auf dem Feld helfen, da kriegen sie abends entweder uns Kartoffeln mitgeschickt. Aber im Winter, und dort sind wir wirklich Winter, dann hängen Männer zu Hause und die ganze Familie kann noch am Finger lutschen, aber nichts mehr ist. Das ist schrecklich. Und wenn so jemand dann nachmittags gebeten wird, kannst du mir mal helfen, mach mal mein Auto sauber, ich muss morgen früh in die Stadt. Was meinst du, wie die dann schrubben? Dass der ja zufrieden ist und man eine Chance kriegt, wenn er wieder mal sein Auto sauber macht, dass ich dann den Auftrag kriege und nicht vielleicht der Nachbar. Und deswegen weiß ich, diese Leute, die erst mittags oder nachmittags angefangen haben, die haben sich überschlagen, um zu zeigen, es war wert, sie auch noch am halben Tag. Und genauso logisch ist, dass die morgens schon angefangen haben, an so einem steilen Berg zu arbeiten, ab Mittag sich quälen und hoffen, dass irgendwann die Sonne bald untergeht und man den kaputten Rücken und alles wieder ein bisschen gerade kriegt. Und dann kriegen sie ihren vereinbarten Lohn. Gerecht oder nicht? Gerecht auf alle Fälle, aber gütig erleben nur die später Berufenen. Und die Sache wird so geöffnet, das heißt, da murrten die den ganzen Tag arbeiten. Und sprachen, die Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, aber du hast sie genauso behandelt wie uns, die wir doch den ganzen Tag gelassen haben. Und die Antwort Was fällt dir an?
Das ist eine Gegenfrage, ob er nicht machen kann, was er möchte mit seinem Reichtum.
Sorgfältig lesen, Freunde.
Na, erstmal muss ich entscheiden. Tue ich dir denn Unrecht? Wir haben uns doch geeinigt.
Ihr überlest immer die interessanten Dinge.
Ach so. Und zu einem von ihnen.
Richtig. Alle meckern. Und zu einem kommt Wendel. Zu einem kommt das Wort. Wir lesen es nochmal. Vers 13. Also Vers 11 und Vers 12. Und sie murrten und sie sprachen. Und Vers 13. Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen: Mein Freund, ich tue dir nicht unrecht. Denn du bist mit mir einig geworden über diesen Lohn. Wie kommt das? Alle meckern, alle regen sich auf und nur einer geht nach.
Alle stehen da, muss man nicht mit jeder tausendmal reden. Einmal, wenn du sagst, das kann alle hören noch.
Man würde denken, na, man würde, das ist irgendwas anderes. Man würde denken, der würde dann sagen, ihr müsst nicht meckern. Wir haben doch Feinde. Er redet mit einem, das hat zwei Zielrichtungen. Einer hört ihm nur zu. Einer hört ihm nur zu. Einer ist zwar unzufrieden, hat aber wenigstens ein offenes Herz.
Was wissen wir das?
Mein Freund. Mein Freund. Mein Freund, sage ich nicht zu einer meckernden Menge. Hallo Freunde, dann fühlen Sie sich erst recht verarscht.
Okay,
mein
das heißt,
Freund.
Es war ein aufrichtiger Mann, der gekommen ist und sagt, okay, Meister, wie kommt es jetzt,
dass richtig. Einer ist dabei und will einmal wissen. Und der kriegt seine Antwort. Also nochmal, alle meckern, alle regen sich auf. Einer kriegt eine Antwort. Es war einer dabei, der wirklich wissen will, warum das. Der kriegt nicht nur seinen Lohn, nicht nur die Gerechtigkeit Gottes, sondern ebenfalls seine Güte zu spüren. Das ist der eine, der nicht nur den Lohn kriegt, wie alle anderen, sondern, wie ich vorhin gesagt habe, die Letzten haben nicht nur die Gerechtigkeit des Hausherrn, sondern auch seine Güte, indem er einfach mehr gegeben hat. Und dieser eine kriegt ebenfalls die Güte des Hausherrn zu spüren. Dass er nämlich nicht sagt, hey, die kannst du mit mir meckern. Wir haben uns doch verabredet. Und der hat die Güte Gottes gekriegt, dass seine Einwände freundlich beantwortet werden und er verstehen kann, ah, okay, so ist es. Stimmt, ich habe das ja verabredet. Der kriegt nicht nur seinen Lohn und sagt, und ist, naja, unzufrieden, sondern er kriegt seinen Lohn und merkt, dass der Hintergrund nicht ungerecht ist, sondern Güte. Und wir hören diesen Vers 15 wie ein Vorwurf. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du deswegen scheel, weil ich so gut ich bin? Aber eigentlich ist es eine Einladung zur inneren Korrektur. Wenn Gott so zu uns redet, dann ist das kein Vorwurf, sondern das Werben, dass wir unsere vorgefertigte Meinung mit seinem Willen in Übereinstimmung kriegen. Nochmal, wenn Gott so mit uns redet, nachdem wir mit ihm rummeckern und unzufrieden sind, dann ist das kein Vorwurf, sondern seine Einladung, dass wir unsere Haltung der Hartherzigkeit, der Unzufriedenheit aufgeben und mit seinem guten Willen
übereinstimmen.
Und ich finde, das ist keine leichte Aufgabe.
Er spricht ja im Vers 14, aber auch, ich will aber diesen letzten Kind nicht auch so. Ich will mehr haben.
Bitte?
Vers 14 spricht er ja auch.
Diesen, genau.
Von einem Leben.
Genau.
Diesen. Also nicht von denen.
Genau. Ich will diesen letzten. Ich will diesen letzten. Genau. Und da sind wir an dem anderen Punkt, den ich vorher von Anfang an gesagt habe. Gottes Handeln mit Menschen ist immer individuell. Weil Gott ebenfalls in Vers weist mit Recht darauf hin, dass Vers 14 Singular steht. Und Gott, und ich will diesem letzten, nicht diesem letzten, diesem, diesem. Und das weist ebenfalls darauf hin, dass Gottes Handeln mit uns Menschen immer individuell ist. Das heißt, zum Schluss, dass wir mit dem letzten Vers wieder eines dieser geistlichen Hebelgesetze kennenlernen. Es werden die letzten die ersten und die ersten die letzten sein. Und das bedeutet gerade nicht, dass Gott alle gleich macht, sondern dass er Dinge wiederum auf die Persönlichkeit zugeschnitten verändert. Wie das zum Beispiel im Lukas St. Maria heißt, er stößt den Hohen vom Thron und hebt aus dem Staub empor den Geringen. So wie das in diesem Loblied von Maria ist. Gott stößt die Hohen vom Thron, weil sich vor ihm jede Knie beugen muss, und hebt die Geringen aus dem Staub, weil mit aufgedeckten Angesichts seine Herrlichkeit anschaut. Das heißt, Gott hat für jeden die Behandlung, die notwendig ist, um ihn mit seiner ganz eigenen Art und Begrenzung passend zu machen für seine Kinder, sodass am Ende alle Ehre bei ihm und wir untereinander nicht diesen Vergleichskampf haben. Ich hoffe, dass wir das auch als Gemeinde so hinkriegen.
Zu diesem Letzten, das erinnert mich auch ein bisschen an diese Bibelstelle, wo steht ja der letzte Stein eingefügt oder so, also der letzte Mensch.
Das hat was mit
Gnade. Bis zum Ende diese, ja. Bis zu dem Letzten wird meine Gnade sein, so, ja. So empfinde ich das.
Auch. Ja, das ist auch natürlich gut.
Das heißt jetzt aber auch, dass Gott ja denen Antwort gibt, die ehrlichen Herzens fragen, weil sie Gott kennenlernen wollen. Ja. Und er weiß auch, wer einfach nur fragen will, um dann hinterher zu diskutieren und die Antwort gar nicht hören zu wollen, weil er sich festgelegt hat,
genau.
Seine Meinung und Streit sucht. Deswegen praktisch dann nur die eine Antwort an den einen.
Genau. Deswegen sein Reden zu dem, der ohne Vorwurf, sondern mit einem ehrlichen Herzen fragen. Und deswegen, mein Freund. Ja. Und deswegen, ich sag mal so wie hier, bleibt ein Freund Gottes, auch wenn er 1000 Fragen hat. Und deswegen die Korrektur der Freunde hier ist, weil sie eben nicht geziehen von Gott gilt. Und das heißt für uns, das kann für uns mal heißen, zu sagen, Herr Jesus, ich bin bereit zu lernen und von dir gelehrt zu werden. Ich sehe meine Schwachstellen nicht. Ich weiß nicht, ob ich zu dem ersten oder zu dem zweiten gehöre. Aber ich vertraue dir, dass du für mich den richtigen Weg hast.
Ich möchte jetzt noch ein Zeugnis noch geben, weil das ist jetzt das erste Mal, dass ich dieses Gleichnis mit der Sicht auf die letzten Arbeiter verstanden habe. Ich war bisher nämlich immer sauer, als ich dieses Gleichnis gelesen habe, weil ich immer gedacht habe, das ist doch unfair. Wieso kriegen die das denn? Und jetzt hat Gott das gemacht, dass ich das verstanden habe. Und das ist nochmal was Schönes. Und dann würde ich auch.
Okay, und ich hoffe, dass wir so miteinander umgehen, dass wir.
Ich habe da auch was verstanden. Und zwar, es geht da eigentlich um Neid, dass die Ersten neidisch sind, auch die Letzten sind, und erwarten, dass sie dann mehr Lohn bekommen. Und sind dann neidisch und müde. Und suchen dann Ungerechtigkeit bei Gott.
Ja.
Mhm. Aber eigentlich sollte man sich freuen, dass Gott so gütig und gnädig ist.
Ja.
Und auch für die anderen, die keine Chance bis dahin hatten, auch damit reingenommen wurden. Und auch von Gott durch seine Güte belohnt wurden. Dass sie eben auch ihren Lohnlebensunterhalt bekommen haben und eben nach Hause gehen können und ihre Kinder ernähren und so weiter. Und da soll man ja nicht die Ungerechtigkeit suchen, sondern sich freuen über diese Chance. Wenn auch zum Schluss, ich bin ja auch so eine, die, ja, so ziemlich zum Schluss. Und ich habe immer die beneidet, die vor mir waren. Und dann dachte ich mir, wir haben ja gut, also als ich noch nicht so weit war mit dem Glauben. Aber mich hat keiner beneidet, dass ich ungläubig war. Die wissen ja gar nicht, was man da durchmacht, bis dahin. Also, und da kann man sich wirklich nur freuen. Ich freue mich dann auch über jeden, der noch auf Sterbe wird, dann in diesem Lohn.
Ja.
Und,
ja. Dankeschön.